Scheiß auf deine Kindheit. Der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Deine Vergangenheit muss nicht deine Zukunft bestimmen. Lass dich inspirieren von Menschen, die trotz schwieriger Kindheit ihren eigenen Weg gegangen sind. Viel Freude beim Zuhören.
Es gibt Geschichten, bei denen du denkst, das hält doch kein Mensch aus. Und dann sitzt dir jemand gegenüber, der nicht nur durchgegangen ist, sondern daraus etwas Heilsames geschaffen hat. Sabrina Wiegel ist so ein Mensch. Sie ist Mentorin für Atem- und Körperbewusstsein. Aber bevor sie anderen helfen konnte, in ihrem Körper zurückzukommen, musste sie sich erst selbst daraus befreien. Nicht, weil sie ihn zu viel gespürt hat, nein, sondern weil sie gelernt hat, sich nicht mehr zu spüren. Sabrina wurde in eine Welt geboren, in der Anpassung über allem stand. Die jüngste von 4 Schwestern in einer Patchwork-Familie. Aufgewachsen in einem engen religiösen System, das keine Abweichung duldete bei den Zeugen Jehovas. Und mit 13 wusste sie, ich gehöre hier gar nicht hin und ging allein. Mit nichts als ihrem Instinkt und der leisen Gewissheit, das hier ist überhaupt nicht meine Wahrheit. Dann wurde sie mit 15 Mutter, mit 16 Ehefrau und mit 17 Ehefrau und mit 19 wurde sie geschieden. Als Kind wurde sie geprügelt, enttäuscht, verstoßen. Und dann entwickelte sie eine Bulimie, nicht um zu gefallen, sondern um zu überleben. Ein stiller Protest gegen ein Leben, in dem sie nie genug war. Aber irgendwann hat sie aufgehört zu kämpfen und angefangen zu atmen. Heute ist Sabrina 35 Jahre alt, lebt in einer liebevollen Beziehung und begleitet Menschen auf dem Weg zurück in die Verbindung mit sich selbst. Über den Atem, über den Körper, über den Mut, nicht mehr zu funktionieren. In dieser Folge sprechen wir über das Schweigen in religiösen Systemen und wie man es bricht, den Schmerz einer Kindheit, in der Liebe Bedingungen hatte, das Erwachen aus einem Leben, das nie das eigene war, und die Kraft, sich nicht länger selbst zu verlassen. Wenn du selbst früh gelernt hast, zu leisten statt zu leben, wenn du dich in deinem eigenen Körper manchmal fremd fühlst, wenn du spürst, dass dein altes Ich dich klein hält, aber du noch zögerst, es loszulassen, dann ist diese Folge für dich. Denn Sabrina zeigt nicht nur, wie man überlebt, sondern wie man zurückkommt. Schön, dass du da bist, Sabrina. Danke für deine Stimme, für das Interview und für dein gelebtes Jahr zum Leben. Ich freue mich sehr auf dieses Interview und begrüße dich ganz herzlich.
Liebe Nicole, ich bin ganz, ganz berührt. Vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Einleitung. Ach, ich habe gerade gedacht, guck mal.
Ja, Sabrina, wollen wir gleich loslegen?
Gerne.
Ich habe auch ein bisschen Gänsehaut, weil ich freue mich echt auf das Interview, weil es so ganz anders ist als die ich bisher geführt habe. Ich habe ja schon in der Einleitung gesagt, Sabrina, dass du dass deine Eltern in einer religiösen Gemeinschaft leben. Ich will es nicht Sekte nennen, die Zeugen Jehovas. Und das war ja eine Riesenherausforderung für dich in deiner Kindheit, ne? Und ich fand es echt schon im Vorgespräch so spannend, wie schlau du warst und wie früh du dich daraus befreit hast. Aber jetzt nochmal zurückzukommen, wollen wir einfach mal anfangen mit der ersten Frage. Was waren deine größte Herausforderungen in deiner Kindheit?
Sehr gerne. Die größte Herausforderung war tatsächlich, glaube ich, die Balance zu finden, dran zu glauben, dass es doch noch was Gutes auf der Welt gibt und weiterzumachen, sich daraus zu kämpfen, zu sagen, also egal, was danach kommt, es kann nicht schlimmer sein als das, was jetzt gerade ist.
Ja. Mhm. Ja. Du hattest mir im Vorgespräch schon erzählt, du hattest mit auch Schlägen, ne? Du hattest körperliche Gewalt erfahren und emotionale Gewalt in der Kindheit. Und sag mal, wie waren das so für dich in einer religiösen Gemeinschaft aufzuwachsen, das hat ja mit Sicherheit einen großen Impact gehabt auf dein Leben.
Also generell ist es so, dass ich natürlich auch schöne Momente in meiner Kindheit hatte und ich war zwei, als meine Eltern den Weg in diese Gemeinschaft gefunden hatten und ich hatte 2 Jahre quasi normales Aufwachsen mit Weihnachten, Geburtstag und so. Und meine Großeltern zum Beispiel, die waren auch weiterhin nicht Angehörige Zeugen Jehovas, meine Eltern waren die Einzigen. Und so habe ich immer gesehen, es gibt zwei Welten. Es war am Anfang auch total harmonisch. Also solange du diesen Weg mitgegangen bist, war das sehr harmonisch. Es waren viele Ausflüge. Du wurdest natürlich auch, wenn du Leistungen erbracht hast und dort gut mitgewirkt hast, gelobt. Und ja, aber sobald es eben den Drive hatte, man macht sich selber Gedanken. Und das war es auch so, dass ich ganz viel hinterfragt habe und ich da irgendwie keine richtige passende Antwort für mich hatte, weil ich gedacht habe, das ist, also das kann ja irgendwie nicht sein, so, ne? Ja, da wurde es dann unangenehmer, sagen wir es mal so. Und meine Eltern haben, glaube ich, einfach aus Überforderung auch so gehandelt, wie sie gehandelt haben, aus Dinge, die sie selber aus der Kindheit auch erlebt haben. Ich glaube, diese Gemeinschaft gab und gibt ihnen unglaublichen Halt, weil sie sonst, glaube ich, auch nicht weitergemacht hätten mit dem Leben. Das muss ich klar so sagen. Also meine Mama ist auch hochgradig depressiv, war immer nur körperlich anwesend, aber nie ganz da. Und wenn, war sie auch, sie war oft traurig, sie war oft verzweifelt, vom Leben auch sehr geprägt, das muss ich dazu sagen. Und sie haben einfach, glaube ich, das weitergegeben, wie sie es auch erfahren haben. Und das ist einfach die Erklärung für mich dafür. Es ist keine Entschuldigung, aber es ist einfach die Erklärung für mich, warum diese Religionsgemeinschaft so eine Macht über sie hatte. Aber was für mich immer so von Anfang an schon sehr schwer war, war dieses, ich wusste, wenn ich mich mal dagegen entscheiden sollte, dann entscheiden die sich gegen mich.
Und das ist ja ein Riesenschmerz, ne? Du hast es
Ja.
ja als Kind schon gewusst, wenn du, also oder als Jugendliche,
Ja.
wenn du dich dagegen wehrst, dann gehörst du auch nicht mehr zu deiner Familie und du gehörst
Genau.
einfach auch nicht mehr dazu.
Ja.
Und du hast ja auch erzählt, dass du in der Kindheit geschlagen wurdest, also deine Mutter hat die Anordnung gegeben, dein Vater
Genau.
hat durchgeführt. Ist das Teil auch der Religionszüchtigung?
Also Züchtigung wird schon, wurde zu dem Zeitpunkt einfach auch so ausgelegt. Ich glaube, dass es jeder nimmt sich das aus dem immer so, wie er es gerade braucht. Und das ist dort auch sehr aktiv. Also jeder nimmt sich die Passagen aus der Bibel dort oder des Glaubens, wie er das einfach gerade für sich und für seine Situation braucht. Und ja, Züchtigung wurde da auch, ja, bei uns in der Familie auf jeden Fall, das wurde mit Liebe verknüpft. Also Züchtigung, das mache ich ja nur, weil ich dich liebe und weil ich möchte, dass du einen vernünftigen Weg einschlägst. Und ja, so war das. Genau.
Und sag mal, du hast mir ja auch erzählt im Vorgespräch, dass du irgendwann deinen Körper abgeschalten hast, damit du den Schmerz nicht mehr spüren musst. Willst du darüber mal ein bisschen erzählen, wie das
Ja.
passiert ist?
Ja, also generell ist dieser körperliche Schmerz natürlich da gewesen, aber der emotionale, der wurde schon sehr, sehr früh auch geprägt. Wenn ich mich an die Kinderbücher auch, die es in dieser Gemeinschaft gibt, erinnere, dann ist es immer, wenn du nicht gehorsam bist, dann kommt eine Bestrafung für dich und deine Liebsten. Das ist sehr mit Macht und Kontrolle verbunden. Und so war es eben auch bei uns in der Familie. Also gerade so diese Züchtigungen, die stattgefunden haben, die haben meine Schwestern ja auch gespürt. Und ich habe quasi vorm Schlafzimmer meine Eltern warten müssen und habe gehört, wie meine Schwestern gezüchtigt wurden, was da gesagt wurde. wie sie geweint haben und geschrien haben. Und ich wusste, was auf mich zukommt. Und ich war irgendwann an dem Punkt, dass ich das nicht verstanden habe und auch richtig wütend war als Kind in mir drinne. Denn es gab ja diese zwei Seiten. Einmal diese krasse Züchtigung und dann aber auch dieses Versuchen, in Liebe zu ertrinken und mit Liebe einen zu überhäufen. Und da hat sich ein Ekel bei mir breit gemacht, tatsächlich auch. Und der Schmerz daraus, der war so groß, dass ich irgendwann gesagt habe, diese Genugtuung der Träne und ich mache ein Geräusch oder ich weine dabei, wenn ich gezüchtigt werde, den gebe ich ihnen nicht mehr. Und damit war das für mich klar. Und dann spaltest du deinen Körper ab, im Sinne, du bist in der Situation drinne, du lässt das über dich ergehen und dann bist du raus aus der Situation. Und dann sind natürlich auch Tränen bei mir im Zimmer geflossen und ich war traurig und habe mich alleine gefühlt und einsam gefühlt und machtlos gefühlt und habe gedacht, hier kommst du nie wieder raus. Ja. Ja.
Und da kommen wir schon zum Stichwort, hier kommst du nie wieder raus. Du hast es tatsächlich geschafft, als Kind da
Ja.
rauszukommen. Und was ich total beeindruckend fand in deiner Geschichte ist, du hast herausgefunden, wie du aus den Zeugen Jehovas austreten kannst.
Ja.
Als junges Mädchen.
Ja.
Wie
Ich
war denn
habe viele,
das?
das hat relativ früh angefangen. Also ich muss dazu sagen, in der Schule zum Beispiel durfte ich an Veranstaltungen nicht teilnehmen, wie zum Beispiel Theaterstück. Ich wollte unglaublich gerne im Theater spielen. Und das war aber ein Weihnachtsmärchen. Und da musste ich dann tatsächlich, als meine Eltern rauskriegten, es ist ein Weihnachtsmärchen, musste ich tatsächlich die Gruppe wechseln und durfte nicht in der Theatergruppe sein. Es war auch so, dass wenn Geburtstag gefeiert wurde oder ne, von irgendeinem Klassenkameraden, ich nicht mitsingen durfte, wenn ich Geburtstagslieder empfangen hätte, die sofort abzuwehren, auch keine Glückwünsche entgegenzunehmen und Geschenke auch nicht. Und all das, was nicht mit der Glaubensgemeinschaft geprägt ist oder zusammengeführt hat, da durfte ich nicht dran teilnehmen und wurde auch aktiv quasi ausgegrenzt. Und so war es natürlich auch, dass in der Schule ich ausgegrenzt wurde und Mobbing ein Thema war. Ich habe zwei Freundinnen gehabt, eine, die habe ich bis heute noch und die habe ich in der Grundschule kennengelernt und die haben halt eben mich gesehen. Und so habe ich auch so ein bisschen die andere Welt kennengelernt und habe mit 10 Jahren tatsächlich schon ein Doppelleben geführt. Also in der Schule habe ich aktiv mit allem mitgemacht und war die Sabrina, die ich eigentlich, glaube ich, auch in mir schon immer war. Und zu Hause bin ich mit in die Gottesdienste gegangen von Haus zu Haus und habe mich unglaublich unwohl gefühlt. Also dieses innerliche Zwiespalt mit schlechtem Gewissen und habe dann auch so gedacht, dann kamen Glaubenssätze wie, ich habe ja gar kein Gewissen oder was bin ich denn für ein Mensch? Ich wusste ganz genau, wenn meine Eltern das rauskriegen, Stück für Stück, was mir blüht, ne? Und da war es dann eben so, dass ich 3 Jahre Doppelleben geführt habe und irgendwie immer gedacht habe, wie kommst du hier raus? Wie kommst du hier raus? Und dann war es so, dass ich meinen ersten Freund bekommen hatte. Und dann auch mit 14 Jahren mich körperlich auf ihn eingelassen habe und mit 13 auch schon. Das war der erste Grund und da wusste ich, so kann ich rauskommen. Weil wenn du vorgeschlechtlichen Sex hast, also vorehelichen Sex hast, dann wirst du ausgeschlossen aus dieser Gruppe. Beziehungsweise gibt es dann erstmal ganz viele Gespräche und das war auch so, dass ich mit diesen Ältesten, so nennt sich das, dann wirklich den Akt erklären musste und die alles ins tiefste Detail zu viert da saßen, ich alleine mit 13 Jahren und sie gesagt haben, das muss Konsequenzen haben und dann habe ich gesagt, die Konsequenz daraus, die kenne ich schon und die nehme ich auch so an. Ja.
Das
Und
war
dann,
nämlich, dass sie dich dann aus der Religion
genau,
entlassen haben, ne?
Genau, richtig. Ich wurde dann quasi ausgeschlossen und dann wirst du auch wie eine Aussätzige behandelt. Also Menschen, die ich schon seitdem ich 2 bin, kenne, die wechseln heute noch die Straßenseite und die sagen auch nicht guten Tag. Also das ist so. Du wirst komplett ausgegrenzt. Und so war es halt eben in meiner Familie natürlich schwierig, weil ich dort noch gewohnt habe 2 Jahre. Und da war dann erstmal, das war ganz surreal. Da war das Bild da, aber kein Ton und Familienleben hatte ich ab dem Zeitpunkt nicht mehr.
Und wenn du heute mal so zurückblickst, war es das wert?
Ja.
Ja, ne?
Ja. Also jede Entscheidung, die war es wert und ich weiß auch, dass ich viele Entscheidungen in meinem späteren Leben getroffen habe, aus Schmerz, aus Liebessucht, aus Liebessehnsucht und mich dann auch auf gewisse Menschen und Dinge eingelassen habe. Ich glaube, wenn das anders gewesen wäre und ich einfach mit bedingungsloser Liebe groß geworden wäre, wäre das nicht passiert. Definitiv.
Du bist ja dann ziemlich früh auch ausgezogen, ne, bei deinen Eltern.
Genau.
Und dich
Das
hat jemand sozusagen aufgenommen und gerettet, ne? Wie
Genau.
war das damals?
Also ich habe mir damals natürlich dann auch schon lange darüber Gedanken gemacht, wie soll es jetzt weitergehen, wie kommst du jetzt raus? Und ich hatte schon immer so einen Fluchtmodus in mir. Ich wollte schon immer weg. Und ich habe die Situation tatsächlich genutzt, als meine Mutter im Urlaub war. Ich muss dazu sagen, meine Eltern selbstständig, also mein Papa auch ganz, ganz viel am Arbeiten. Meine Mutter war im Urlaub. Und ich wusste, das ist der Zeitpunkt, wo du gehen kannst. Und ich wusste aber auch, dass ich nicht zu meinem damaligen Freund konnte, weil da hätten sie mich sofort gekriegt. Und auch nicht zu meiner besten Freundin, weil damit hätten sie ja einfach gerechnet. Also habe ich niemanden aus meiner Familie Bescheid gegeben und bin dann einfach, habe dann schon in der Schule mit dieser Freundin geplant. Der Papa war Polizist, dass ich quasi nach der Schule einfach mit zu ihr fahre. Und so war es dann auch. Ich bin in die Schule gegangen, habe, ich glaube, drei, vier Sachen von mir eingepackt gehabt in so einen Sportbeutel. Und dann bin ich nach der Schule einfach mit zu ihr gefahren und nicht mehr nach Hause und habe mein Handy ausgestellt. Und für meine Oma war das ganz schlimm, weil wir ein sehr, sehr enges Verhältnis auch hatten. Und ich wusste aber einfach, dass sie nicht standhalten kann, nichts zu sagen. Und so habe ich dann wirklich, ich glaube, 4 Monate nichts von mir hören lassen.
Und haben
Meine
deine
Schwester.
Eltern dich gesucht?
Nein, meine Eltern haben mich nicht gesucht, meine Schwester hat mich gesucht. Meine große Schwester. Und wenn ich so zurückblicke, dann waren auch eher meine Schwestern meine Begleiter im Alltag. Ich habe tolle Schwestern und die hat mich gesucht. Und die hat ganz schlimm geweint und hat gesagt, wie ich sowas machen kann, warum ich ihr wenigstens nicht Bescheid gesagt habe. Denn die ist nämlich ein halbes Jahr nach mir ausgetreten, tatsächlich aus dieser Religionsgemeinschaft und hatte auch ihre eigene Wohnung. Und ich wollte sie aber nicht in irgendeine komische Lage bringen. Und sie hat mich dann gefunden, hat gesagt, gut, dann weiß ich erstmal, dass es dir gut geht. Und ja, genau.
Und wie alt warst du da?
15.
15.
Ja. Und kurze Zeit drauf war ich schwanger.
Wow, ne? Mit 15. Und dann war es ja eh durch, ne? Du warst ja dann Mutter. Und warst du dann noch bei der Familie oder bist du dann mit deinem Freund zusammengezogen?
Nein, ich bin erstmal, weil ich bin erstmal zu einer Schwangerschaftsberatung gegangen, weil ich erstmal den Impuls hatte, ich kann dieses Kind nicht bekommen. Und die Schwangerschaftsberatung sagte mir dann, du bist minderjährig, wir brauchen die Einverständniserklärung deiner Eltern, wenn du abtreiben möchtest. Und da wusste ich, die kriege ich nicht.
Ja, bei den Zeugen Jehovas ist das nicht erlaubt, ne?
Genau. Also das ist so. Und im Endeffekt ist es auch gut so, weil ich sage mal so, also ich bin so dankbar für diesen kleinen, großen Menschen. Und es waren aber so zwei Seiten in mir. Der eine, die wollte dieses Kind unbedingt haben. Und die andere Seite, das war mein Kopf, der hat immer gesagt, das kannst du nicht. Und auch von außen kam halt eben die Reaktion, das schaffst du nicht. Und was soll denn aus dem Kind werden? Du hast keine Ausbildung, keinen Schulabschluss. Und dann habe ich meine Mama angerufen und habe ihr die Situation geschildert. Sie kam dann auch sofort im tiefsten Schnee. Es war richtig Schneesturm und sie hat sich ins Auto gesetzt und ist zu mir gekommen und hat mich auch von dem Tag an in der Schwangerschaft und bis zur Geburt begleitet. Das hat sie gemacht. Also da war dann auch noch mal so ein kleines Band zwischen uns tatsächlich, aber es ging nicht um mich tatsächlich. Ich glaube, es ging eher um meinen Sohn und das ist aber auch vollkommen okay so. Bin ich dann kurz vor der Geburt wieder bei meinen Eltern eingezogen Und ich habe mich damit aber nicht wohlgefühlt. Das war schon immer so. Nun war der Papa von meinem Sohn auch nicht gerne gesehen bei meinen Eltern. Und ja, so haben wir dann erstmal das erste halbe Jahr bei meinen Eltern verbracht. Genau, und dann bin ich, wusste ich, hier kommst du nur durch eine Ehe raus. Und habe dann eben den Vater meines Sohnes geheiratet mit 17 und mit Unterschrift meiner Eltern und bin dann auch zu ihm gezogen. Ja.
Wow, was eine Geschichte, ne?
Mhm.
Sich auch daraus zu befreien. Sag mal, du hast mir ja auch vorher erzählt, du hast eine Bulimie entwickelt.
Ja.
Wie alt warst denn da?
11.
11.
Ja.
Wow. Und als du dann diese Bulimie entwickelt hast, du hast mir ja im Vorgespräch gesagt, das war schon so ein bisschen selbstzerstörerisch, ne?
Ja.
Wie bist du denn damit umgegangen und wie hast du das geheilt für dich selbst?
Ich glaube, Heilung kam erst ganz, ganz spät. Natürlich war dann diese Verantwortung, jetzt wirst du Mama. Und dann habe ich gedacht, die Bulimie ist weg. Ich habe aber später verstanden, dass dieses Krankheitsbild nicht weg war, sondern sich anderweitig verlagert hat. Einmal in meinem Körper und auch in anderen Mustern. Also ich habe dann nicht mehr erbrochen, aber ich habe wirklich Essen abgezählt, mir Essen verboten oder exzessiv Sport gemacht. Also ich war immer sehr extrem. Entweder habe ich ganz viel gegessen und mich total gehen lassen, auch mit Sport. Dann hatte ich wieder diesen Selbsthass im Spiegel und dann ging es wieder volles Rohr weiter mit extremem Sport, mit wenig Essen. Und das hat sich tatsächlich, ja, noch über 10 Jahre dann weitergezogen. Also ich glaube, ich war Ende 20, da habe ich das erst verstanden, dass das so ist, ja. Genau.
Und als du dann so jung Mama geworden bist und sich das verlagert hatte, da hast du ja immer noch die emotionalen Themen aus deiner Kindheit mitgeschleppt, ne? Du warst ja eigentlich selbst noch ein Kind.
Ja.
Wie hast denn das emotional bewältigt? Weil du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, du hast so ein bisschen auch die, ja, das, was wir mitgeschleppt bekommen in unserer Kindheit, das, was wir lernen, ist ja für uns erstmal normal, auch wenn es nicht
Ja.
normal ist und wir das eigentlich auch im Kopf wissen. Aber dennoch haben sich die Verhaltensweisen ja einfach auch eingeprägt, ne? Und wie waren das so für dich, die ersten Jahre so jung Mama zu werden und den Umgang mit deinem Sohn? Du hattest wahrscheinlich auch hattest du wenig Unterstützung? Also ich meine, deine Mutter war ja da, ne, bis du geheiratet hattest und bis du da wieder rauskamst, aber im Prinzip warst du ja ganz alleine, ne?
Also meine Eltern haben mir tatsächlich, was meinen Sohn angeht, immer geholfen. Das war von vornherein klar. Mein Papa hat auch mal zu mir gesagt, es wird eine Zeit kommen, da kannst du nicht mehr. Und das darf dann auch so sein. Ich habe dann tatsächlich meinen Schulabschluss gemacht. Ich habe eine Ausbildung bei meinen Eltern im elterlichen Betrieb begonnen und bin dann zum Mediamarkt gegangen und habe da noch eine Ausbildung gemacht. Und ich habe das mit Arbeit kompensiert. Ich habe viel gearbeitet, weil ich eben wollte. Ich wollte eine Zukunft bieten können für mein Kind. Und ich konnte, ich habe mir nicht erlaubt, Hilfe anzunehmen. Also ich wollte das alleine schaffen. Er ist auf die Welt gekommen und die Schwestern haben zu mir gesagt, Frau Wiegel, Sie können den gerne über Nacht hier lassen und sich erstmal ausruhen. Und ich bin nach 2 Stunden aufgestanden, als ich wieder laufen konnte und habe mein Kind geholt und habe gesagt, das ist meins und ich kümmere mich darum. Ich habe mich dafür entschieden, also mache ich das auch. Und ich habe funktioniert. Und dieser Funktionsmodus, der hat mich nicht zu dem gemacht, was ich eigentlich bin. Also durch diesen Funktionsmodus war es halt eben so, nun war ich ja auch früh geschieden dann. Ich habe keinen schönen Eheabschluss gehabt auch. Das war ziemlich rosenkriegmäßig auch. Und auch da in der Beziehung wurde mir immer wieder gespiegelt, wie egal wir sind. Und dass du für Liebe was leisten musst. Und ja, Da konnte ich nicht die ausgeglichene Mama sein, weil ich ja auch selbst gar nicht fertig war. Also ich habe dann aber immer wieder so ein unglaublich schlechtes Gewissen gehabt und habe gedacht, du willst es doch eigentlich anders machen. Warum reagierst du jetzt so unausgeglichen oder bist laut oder kannst hier überhaupt nicht dich voll hingeben? Ja.
Und was hast du denn dann entdeckt auf deinem Weg, was das Ganze verändert hat? Weil du bist ja heute eine selbstbewusste, fühlende, ganz tolle Frau. Also du bist ja gar nicht mehr das, was du mal warst. Wie hast du denn das geschafft?
Das Leben hat mir einige Aufgaben gegeben, um genau hinzuschauen und zu fühlen. Ich habe viele auch genauso gewaltvolle Beziehungen erlebt und sowohl körperlich als auch ja, emotionale Gewalt. Und als ich dann meine Tochter bekam, hat sich für mich das Blatt nochmal gewendet. Für mich war klar, ich will meinen Kindern nicht dieses Leben bieten, was voller Unruhe ist. Denn die Unruhe, die ich in mir gespürt habe, die war natürlich auch in meinem Außenfeld spürbar. Und ich habe irgendwann verstanden, als ich dann wieder alleine mit nichts dastand, und das habe ich zweimal gehabt, dass ich nicht mal eigene Kleidung hatte oder ne, Möbel, geschweige, also mein Sohn, meine Kinder hatten immer Möbel, aber ich nicht. Und nicht mal Besteck. Und da habe ich irgendwann gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Warum ist der Schlag, also ist immer wieder dieses Muster, immer wieder dasselbe. Und dann habe ich mich hinterfragt und habe gemerkt, ich spüre mich ja gar nicht. Ne, ich bin noch total, ich bin weg. Da ist so eine ganz große Leere in mir und um mich herum ist ein riesengroßes schwarzes Loch. So hat sich das angefühlt, aus dem ich niemals rauskomme. Und das wollte ich ändern. Und ich bin ein sehr willensstarker Mensch. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich das durch, egal wie. Und das kommt mir zugute. Und das war dann wirklich so, okay, dann tauche ich jetzt hier tief ein. Erstmal war es nur, ich tauche ein bisschen tief ein, also nicht ganz so tief. Und dann habe ich verstanden, dass das in mir beginnt. Dass die Leere, die Dinge, die ich erlebt habe, dass das doch schlimm ist. Ich habe das immer abgetan und habe gesagt, ja, ne, ja, andere hatten auch eine schlimme Kindheit, was soll's so, ne? Und habe auch immer noch gesucht nach Kontakt und Liebe zu meinen Eltern und bin immer wieder abgewiesen worden. Meine Eltern haben immer wieder den Kontakt abgebrochen. Und es war dann immer, wenn ich gedacht habe, jetzt läuft's hier gerade schön und ist harmonisch, wurde mir die Liebe entzogen. Ja. Und da war dann diese Leere und dieses, ich bin falsch und die Glaubenssätze, ich glaube, jeder kennt das, wenn man dann Glaubenssätze entwickelt. Und dann war es aber so, dass ich gedacht habe, nee, ich will das nicht mehr. Irgendwo muss es doch, warum ist, ich wollte dann einfach wissen, warum ist das so? Und was braucht es, damit es eben auch anders wird? Weil ich mich so gesehnt habe nach Liebe und Anerkennung. Ja.
Und wie hast du das dann geschafft, schlussendlich? Mit welchen Methoden?
Also einmal bin ich in Therapie gegangen. Und habe mein Trauma aufgearbeitet und bin mir darüber bewusst geworden. Ich habe ganz viele Bücher gelesen über Persönlichkeitsentwicklung, über innere Kindheilung. Und dann war für mich der Schlüsselmoment tatsächlich Breathwork. Das war was für mich, wo ich einfach, ich hatte kein Geld, um viele Dinge irgendwie, ne, um Seminare zu besuchen, die jetzt viel Geld gekostet hätten. Und dann bin ich aber zum Breathwork gekommen und da habe ich mich tatsächlich das erste Mal gespürt und habe dann auch wirklich angefangen mit Yoga, mit Meditation, mit Körperarbeit, mit somatischen Praxien, wo man einfach den Körper auch einsetzt nochmal. Und das war der Schlüssel für mich, ja.
Ja, der Körper, der macht ganz, ganz viel, ne?
Ja.
Weil in dem ist sehr viel Trauma
Ja.
auch gespeichert oder nicht gespeichert, gerade wenn wir uns ja, wenn wir uns entkoppeln aus unserem Körper, also dissoziieren nennt man
Ja,
das, ne?
genau.
Sag mal, welche Veränderungen spürst du denn ganz klar im Vergleich von heute zu früher, wenn du das mal so in Worte fassen müsstest. Was ist wirklich ganz anders? Also wir haben ja jetzt eine Geschichte gehört und wir können uns das wahrscheinlich auch denken, aber es gibt bestimmt so Sachen, wo du sagst, boah, das ist jetzt 100% anders.
Ich schaue mit Liebe in den Spiegel.
Wow.
Ja, das hat sich 100% verändert. Ich sehe mich an und begegne mir selbst mit Liebe. Und dadurch ist die Frequenz in mir eine ganz andere und meine Außenwelt dadurch total. Ich habe den liebevollsten Partner, den man sich vorstellen kann. Ich habe eine super Verbindung zu meinem Sohn, die wir auch gemeinsam aufgearbeitet haben, weil ich einfach mich erklärt habe, weil ich einfach gesagt habe, pass auf, das und das ist mir passiert, aus den und den Gründen habe ich so reagiert und agiert und ich erlaube mir zu fühlen und meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Ja, und
Das heißt, du
dadurch,
gehst auch in die Kommunikation, ne?
ja. Das ist was, was ich nie gelernt habe. Es wurde immer unter den Tisch gekehrt. Es wurde immer, da gibt es Begebenheiten, da haben meine Eltern wochenlang nicht miteinander gesprochen. Wir sind aber in die Zusammenkünfte gegangen und da war dann alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und sobald wir im Auto saßen, war wieder Bild da, aber kein Ton. Also das ist das, wie ich Ehe und Kommunikation gelernt habe. Und das ist total anders. Ich kann Räume halten für mich, für meinen Partner, für meine Kinder vor allem. Das ist das. Und es gibt immer Liebe, egal welche, was der Gegenüber mir spiegelt oder wie er sich gerade empfindet. Ich kann Liebe geben und dadurch auch wirklich empfangen. Das hat sich verändert, ja, 100%.
Wie schön. Und sag mal, was würdest du denn Menschen mitgeben? Was würdest du denn Menschen für einen Ratschlag mitgeben, der eine ähnliche Kindheit hatte? Also der auch vielleicht, weil das ist ja auch nicht so unüblich, ne? Bei den Zeugen Jehovas zu sein, in dieser Gemeinschaft, in dieser vermeintlichen Gemeinschaft. Und sich vielleicht auch Gedanken macht oder vielleicht auch in der Kindheit bei den Zeugen Jehovas war und jetzt heute sagt, boah, das begleitet mich immer noch. Also welchen Ratschlag würdest du denn den Menschen mitgeben, der eine ähnliche Kindheit hatte wie du?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, eine Beziehung zu sich selbst aufzubauen, die es schaffen kann, all das nachzuheilen und nachzugeben, was wir gebraucht hätten und dass wir nicht das Problem sind, die das erfahren haben, also dass derjenige nicht das Problem ist, sondern dass er sich einfach erinnern soll, als Baby auf die Welt zu kommen und einfach Liebe und Licht schon zu sein. Und das sind wir immer. Nur wir erfahren es nicht immer. Ja, und dass wir, egal was passiert ist in unserer Kindheit, egal welche Abzweigung wir genommen haben, egal in welcher Situation man jetzt gerade steckt, dass man immer wieder die Möglichkeit hat, jeden Tag neu zu entscheiden und andere Erfahrungen machen darf.
Ja, genau so ist es,
Ja.
Sabrina. Ich finde es so schön, was du gesagt hast, dass wir als Licht und Liebe auf die Welt kommen. Ich habe ja ganz viele Berührungspunkte damit in meiner Arbeit und manchmal weine ich darüber auch, weil ich einfach so traurig bin, dass es manchmal so, so lange dauert,
Ja.
bis man sich wieder daran erinnert, dass man dieses Licht und diese Liebe ist. Und ich bin auch traurig darüber, dass es Menschen gibt, die dieses Licht und diese Liebe einfach systematisch unbewusst, ja, also ohne Schuldzuweisung zerstören, weil diese Menschen es auch wieder vergessen haben, dass sie Licht und Liebe sind, auch wenn sich das sehr spirituell anhört. Aber ich kenne diesen Zustand, Licht und Liebe zu sein, aus meiner Arbeit und auch aus meiner Erfahrung, aus der Aufstellungsarbeit. Und ich weiß, wie berührend das sein kann, in diesem Zustand zu sein. Und wir alle sind so. Und ich bin immer dankbar, wenn sich wieder jemand daran erinnert. Und manchmal ist es ein steiniger Weg. Du kennst es wahrscheinlich auch aus deiner Arbeit, ne?
Ja.
Bis die Menschen sich wieder erinnern. Und ich bin auch ein Mensch. Manchmal macht mich das wütend. Und manchmal macht mich das auch traurig, wenn ich sehe, wie viel Leid es auf der Welt gibt,
Ja.
das einfach nicht sein müsste.
Ja, es gibt so ein schönes Lied, das heißt Die Liebe von Bergen. Und da sagt sie einen ganz prägnanten Satz. Und zwar sagt sie, denn nur wer nicht geliebt wird, der hört auf, Mensch zu sein. Und wir dürfen in Vergebung gehen. Also ich habe keinen Groll meinen Eltern und auch der Religionsgemeinschaft nicht mehr gegenüber. Das war früher anders. Aber ich bin in Vergebung gegangen und ich habe mir mal angeguckt, warum handeln die Menschen so? Und vielleicht, wenn du das in deiner Familie erlebt hast, ist eine Aufstellung eine wunderschöne Sache, mal zu gucken, wie sieht denn meine Familiengeschichte aus? Was hat denn meine Oma erlebt, meine Mutter erlebt, mein Papa erlebt, und deren Eltern und deren Eltern? Denn dann erkennen wir, dass manche Dinge, die wir einfach weitergegeben bekommen haben, nämlich dieses Transgenerationstrauma, dass wir da einfach auch in Vergebung gehen können. Und nicht, um diese Taten irgendwie zu verschönern oder zu verschleiern oder da kein Gewicht mehr reinzugeben, denn sie sind schlimm, ja, sie haben auch Dinge erlebt, aber sie hatten kein Recht dazu, uns so zu behandeln. Aber es gibt einfach, es gibt nochmal einen anderen Blick darauf. Und wenn du dann in Vergebung gehst und inneren Frieden haben kannst, dann verändert sich alles.
Genau. Und ich
Ja.
glaube, auch aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht habe und auch aus eigener Erfahrung, man kann nicht einfach vergeben. Also es ist nicht so, dass du
Nein.
jetzt einfach dieses Ho'oponopono-Ritual machst und sagst, boah, ich gehe jetzt in die Vergebung. Nee. Vergebung entsteht einfach automatisch, finde ich, indem du die Dinge angenommen hast, wie sie waren, indem du mit dir selbst, also indem du dich auch selbst angenommen hast, wie du warst und vielleicht jetzt bist, indem du eine Wahl triffst, wie du sein willst, indem du merkst, dass die Vergangenheit gar nicht mehr deine Zukunft bestimmt. Und dann passiert Vergebung ganz automatisch, finde ich. Dann ist Vergebung auch überhaupt gar kein Thema mehr,
Ja. Yeah.
ne? Weil es einfach passiert ist.
Genau. Und du hast was Schönes gesagt. Dieses, wenn ich verstehe, dass die Vergangenheit keine Macht über mich hat und wenn ich in Liebe zu mir bin und mich daran erinnere, wer ich bin und wie ich sein möchte und meinen Wert auch erkenne, ja, dann ist es auch völlig gleich, was dir passiert ist. Also so geht es mir. Ich spüre auch immer noch in gewissen Situationen tatsächlich in meinem Körper. Ich denke, das ist auch einfach, wir dürfen, wie du schon sagst, wir stehen nicht auf und dann vergeben wir und dann ist alles schön und schick. Das ist ein Prozess. Und das ist ein täglicher Prozess. Es geht ja erstmal um diese, ich werde mir darüber bewusst. Und ich spüre auch in meinem Körper noch, dass da Dinge sind, die angeschaut werden wollen, die ich durchfühlen darf. Aber ich wehre mich nicht mehr dagegen. Und sag einfach, hey, okay, was brauchst du gerade? Und dann nehme ich das an und lass das durchlaufen mit Tränen, mit Wut, mit Emotion pur, mit Freude. Und dann ist es einfach das, was es ist.
Genau, es ist das, was es ist und es ist unveränderlich.
Ja.
Das, was war, ist unveränderlich.
Ja.
Und ich glaube, dass viele Menschen einfach auch in diesem Zustand festhängen, um die Vergangenheit zu verändern. Du kannst die Vergangenheit nicht
Nein.
ändern, egal was dir passiert ist. Nimm's an und das ist das Problem. Auch vom Loslassen, ne? Du kannst nicht loslassen, wenn du nicht angenommen hast. Es gehört
Ja.
einfach dazu. Wir müssen unsere Vergangenheit, und ich sag bewusst müssen, annehmen, um etwas loslassen zu können. Weil dann, wenn ich es angenommen habe, dann ist es doch vollständig integriert und dann gehe ich auch in die Vergebung.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Dann kann ich in die Vergebung gehen. Vorher ist es einfach gar nicht möglich. Und ich glaube, das ist das, was den Menschen einfach auch so das Leben so schwer macht. Ja, weil du wirst es ja selber kennen, ne? Wir haben ja immer wieder auch, wir haben uns ja im Vorfeld schon unterhalten,
Ja.
immer wieder diese Anerkennung und diese Liebe und Leistung, ne?
Ja.
Ich erwische mich heute noch, dass ich leiste, ja? um geliebt zu werden. Also es ist nicht so, dass man dann einfach da durch ist, wenn man es mal erkannt hat. Es gibt immer wieder Momente, ne? Die wird bei dir auch so sein,
Ja,
oder? Wo du merkst,
richtig, ja.
ach Scheiße, jetzt bin ich wieder ins alte Muster gefallen.
Ja, die gibt's. Aber ich glaube, der Unterschied macht es zu erkennen, oh, jetzt bin ich im alten Muster und sich dann zu entscheiden und zu sagen, wie will ich es denn haben? Will ich das alte Muster jetzt leben? Okay, dann, ne, kann es vielleicht aber unter Umständen auch wieder blöd werden. Oder entscheide ich mich einfach für neue Erfahrungen, für neue Wege, für neue Entscheidungen, für neue Denkmuster? Und das ist ein Prozess, das ist einfach, wie du schon sagst, das ist auch immer noch Prozess. Also ich glaube, das wird auch immer wieder Prozess sein. Und es darf es ja, wir sind ja auch hier, um Erfahrungen zu machen. Und ich finde einfach, die Art und Weise dann aber damit umzugehen, die wird eine andere.
Ja, genau.
Ja.
Und ich finde, es geht schneller, ne?
Ja, genau.
Es geht schneller.
Ja.
Und hast du auch so das Gefühl, das war bei mir damals so, dass du die Kontrolle über dein Leben zurück hast?
Total. Also ich bin jemand, der sehr Kontrolle in seinem Leben brauchte. Ich habe eher das Problem gehabt mit dem Loslassen. Und da habe ich jemanden bekommen, der mir tatsächlich nach all den Jahren jetzt gezeigt hat, dass ich auch Kontrolle abgeben darf, um in meine Weiblichkeit zu kommen, um in mein pures Mama-Dasein auch kommen zu gehen und zu können. Und dass ich wirklich nicht immer stark sein muss. Ja. Ja.
Wie schön. Und Sabrina, du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, dass du über deine ganze Geschichte ein Buch schreibst. Magst du darüber mal so ein bisschen erzählen, wann das rauskommt? Weil ich glaube,
Ja.
dass das für viele Menschen einfach auch total interessant ist.
Genau, ich habe das Buch geschrieben in Erzählerform natürlich und mir kam, ich habe schon immer gerne geschrieben als Kind, also so Geschichten schreiben und mir bildlich Dinge vorstellen, das ist einfach so mein Ding immer gewesen. War auch so immer meine Rettung, weil ich gedacht habe, ach, wenn du jetzt hier sitzt, ne? Und als Kind habe ich mich da schon immer so in andere Welten irgendwie so ein bisschen geflüchtet. Das hat mir immer ganz großen Halt gegeben. Und so war es, dass ich eine Abschlussarbeit schreiben musste, als ich eine Weiterbildung zur Begleitung und Inklusionshelferin gemacht habe. Und diese Weiterbildung hat mir ganz, ganz viel nochmal aufgezeigt, für mich, für meine Kinder. Und da ging es darum, wir sollten Fallberichte schreiben. Und dann habe ich meinen Fall genommen und habe aber dem Namen Paula dem Mädchen gegeben. Und so ist es entstanden, dass ich diesen Fall einfach weitergeschrieben habe, weil ich immer gedacht habe, schreib's einfach, irgendwann schreibst du es auf. Und man sagt mir nach, dass ich aus Scheiße Gold machen kann. Und dann habe ich gedacht, wenn die das wirklich alle sagen, was ist denn der größte Schmerzpunkt, der größte Müll, den du erlebt hast? Und dann habe ich es aufgeschrieben. Und ich habe tatsächlich innerhalb von 4 Monaten dieses Buch geschrieben und habe dann überlegt, wie kannst du helfen? Das ist keine Abrechnung, das ist einfach eine Sichtweise darauf, wie sich Dinge entwickeln können. Und dass alles zum Leben dazugehört und dass all die negativen Dinge immer positive Dinge beinhalten. Auch die Zeit in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas hat mir einfach, ich kann ganz offen mit Menschen sprechen. Das ist einfach was mir beigebracht worden ist, dass ich keine Scheu haben muss, vor Menschen zu sprechen. Und mein Buch heißt Paulas Reise ins Glück und wird nächstes Jahr, so Anfang, Mitte nächsten Jahres rauskommen. Ich habe zwei Verleger gefunden, die sich dafür interessiert hatten. Und ich habe mir den, der mich am meisten angesprochen hatte, habe ich mir rausgesucht. Und ja, so kommt nächstes Jahr Paulas Reise ins Glück.
Oh, wie schön.
Ja.
Ich freue mich sehr auf das Buch. Ich werde es mir natürlich bestellen,
Ja.
weil ich fand deine Geschichte wirklich sehr interessant und das, was du draus gemacht hast. Und das kann so vielen Menschen Mut machen. Es ist egal, woher du kommst. Es ist
Ja.
wirklich scheißegal, woher du kommst. Wenn du die Geschichte annimmst und dich neu entscheidest, dass die Geschichte nicht deine Zukunft bestimmt.
Genau.
Der Weg ist nicht leicht, ne? Aber
Nein.
der lohnt sich.
Genau. Wenn du dann die ersten Resultate bekommst, dann gibt es auch keinen Weg mehr zurück.
Ja, genau. Ich sage immer, wenn du einmal die Schublade aufgemacht hast, nicht mehr zu.
Genau.
Kannst du nicht mehr zumachen, auch wenn du zwischendurch mal denkst, oh,
Ich steck's wieder rein. Ja,
Ja,
genau. Ja.
aber es geht nicht, es hüpft leider immer wieder raus.
Ja, ja.
Genau.
Genau.
Sabrina, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses tolle Interview. Ich glaube, dass du mit deiner Geschichte ganz vielen Menschen Mut machen wirst. Ich wünsche dir auch auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei der Veröffentlichung deines Buches und alles, alles Gute weiterhin auf deinem Weg. Vielen, vielen Dank.
Ich danke auch ja, dass ich hier sein darf und teilen durfte.
Wenn auch du weiter solch interessante Gäste wie die Sabrina in meinem Podcast hören willst, dann lass doch gerne ein Abo da und ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao!
Das war Scheiß auf deine Kindheit, der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Vergiss nicht, deine Vergangenheit bestimmt nicht, wer du bist. Abonniere uns jetzt bei Spotify und Apple Podcasts, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.